herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
Was ist richtig? Der forensische Podcast.
Wir senden heute mal wieder aus dem Podcast Tower und haben ein, wie soll man das sagen, chemisches Thema mitgebracht.
Pharmakologisches Thema? Nein, ist auch falsch, weil es nicht unbedingt um Substanzen geht, die zur Intervention eingesetzt werden. Wir wollen ein bisschen reden über Stoff.
Über Stoff, und deswegen heißt unsere heutige Folge: Welche psychotropen Substanzen sind forensisch besonders relevant?
Tja, welche psychotropen Substanzen? Was heißt Psychotrop? Für den laienhaften Leser, Psychotrop heißt
Hörer.
Was habe ich gesagt?
Leser.
Für so ein Quatsch. Mein Gott, ich schwank
ja,
zwischen
du führst
Visualisierung, Rezeption und so.
Du führst ja auch ein Leben am Jetset. Heute Rheinau, morgen Zürich.
Das stimmt. Also, es geht um psychotrope Substanzen. Psychotrop heißt gebunden an die...
Ja, also Stoffe, die in der Psyche Effekte auslösen können. Genau. Und das ist vielleicht das Erste. Das Wording geht ja weg davon, Drogen zu sagen und Konsumenten und solche Dinge, sondern es soll eine stigmafreie Sprache geben. Deswegen reden wir im Folgenden, hoffentlich halten wir das auch durch, über Stoffe oder über psychotrope Substanzen.
Das ist diese Perspektive auf den Wirkmechanismus im Gehirn. Natürlich ist das mit den Drogen so. Drogen bezeichnet ja etwas, was so den Halo hat von Illegalität. Und einige Substanzen sind ja gar nicht illegal, aber sie sind trotzdem psychotrop und können trotzdem auch als Drogen wirken. Das ist ja ganz ein Feld, was wir ein bisschen ordnen wollen, ne?
Wir wollen das ordnen, aber eben nicht unter der Perspektive der Legalität und Illegalität, sondern der Auswirkung der Substanz auf Wahrnehmen, Empfinden und Verhalten und davon ableiten, wieso manche Substanzen oder Stoffe in forensischen Kontexten eine größere Rolle spielen und andere eine kleinere. Und ich habe als erstes mal eine Ordnung mitgebracht für Substanzen, die ich eigentlich ganz sinnvoll finde, sich zu überlegen, nämlich kann man nicht irgendwie Subgruppen bilden? Und da ist es so, dass wir einerseits psychotrope Substanzen haben, die sedierend wirken. Sedierend heißt beruhigend bis hin zu einschläfernd, und die meisten Leute werden damit Erfahrungen haben, wenn sie mal eine Operation erlebt haben oder vielleicht auch der Hausarzt recht schnell war, bei Schlafstörungen mal ein Benzodiazepin zu geben. Das sind nämlich so Sachen eben wie Benzodiazepine, also Diazepam, Valium werden die meisten wahrscheinlich schon mal gehört haben und auch vielleicht genommen haben. Aber dazu gehören auch die Opioide. Dazu gehört im weitesten auch GHB, Ketamin, PCP und solche Dinge. Und Alkohol auch in einer höheren Dosierung als in der, die zuerst stattfindet, nämlich der stimulierenden. Dann haben wir eben als zweite Gruppe die Gruppe der stimulierenden Substanzen, und da fällt einem natürlich zuerst wahrscheinlich Kokain ein, aber dazu gehören auch Ecstasy, dazu gehören auch Methamphetamine und Amphetamine und Methylphenidate. Das ist ja das klassische Ritalin zum Beispiel, wo man auch schon raushören kann, dass wir hier uns wirklich mehr für die Wirkmechanismen von Substanzen interessieren wollen, die eben auch in Medikamenten ja stecken. Und es ja auch sein kann, dass Personen zum Beispiel nicht ärztlich verordnete Medikamente missbrauchen, weil die eine bestimmte Wirkung haben.
Kurzer Schlenker, ich glaube nochmal wichtig, Ritalin, Substanzen zur Beeinflussung des Zappel-Phillips-Syndroms, des Aufmerksamkeitsdefizits-Hyperaktivitätssyndroms bei Kindern und Jugendlichen.
Can you spell that?
Das Aufmerksamkeitsdefizits-Hyperaktivitätssyndrom, das kürzt sich ab, ADHS.
Perfekt.
Ich habe ja aber für die geneigten Hörerinnen den umgangssprachlichen Begriff des Zappel-Phillips-Syndroms genommen.
Du hast das pädagogisch total wertvoll jetzt hier einfließen lassen.
Ach Mensch, du bist so toll, dass du auch mal so einen alten Mann wie mich lobst. Schön. Weiter im Text.
Weiter im Text sind wir dann noch bei den halluzinogen wirkenden Substanzen. Das Pilze, genau, also Psilocybin und Mescalin aus den Kakteen zum Beispiel, aus dem Peyotl, aber auch LSD. Und da muss man sagen, das ist eigentlich die Gruppe, in die so ein bisschen auch THC und die Cannabinoide reinfallen, die wiederum auch den Schlenker zurück zu sedieren machen, die forensisch nicht so super relevant sind, weil es sehr selten ist, dass jemand unter LSD irgendwie ein schweres Verbrechen begangen hat, muss man sagen. Und all die Substanzen, die eher sedieren und auch die eher halluzinogen wirken, sind nicht unmittelbar durch Intoxikationsphänomene forensisch gefährlich. Na, aber ich glaube, auch der Laie kann sich vorstellen, dass jemand, der stark bekifft ist, gerade nicht ein grad hohes Gewaltrisiko hat oder impulsiv überschießend handelt. Die sind eher sehr behandlungsrelevant, weil natürlich Menschen, die sich sehr sedieren, nicht gerade gut in die Gänge kommen, in der Therapie gut mitzumachen oder überhaupt in die Therapie zu kommen. Für Delikte sind vor allem die stimulierenden Substanzen relevant, weil sie mit einer Herabsetzung der Steuerungsfähigkeit einhergehen können und weil sie auch Hemmungsfunktionen reduzieren können, sodass zum Beispiel Aggression mehr Raum greifen kann.
Aber das machen doch auch sedierende Substanzen, dass die Hemmungsmechanismen reduzieren. Also häufig ist ja bei Straftaten die Mischintoxikation ein Problem, dass unterschiedliche Substanzen wirken. Und was, ich weiß nicht, ob ich unaufmerksam war am Anfang, aber du hast jetzt ja vor allem über Substanzen gesprochen, die dann sekundär illegal sind. Und wo ist die eigentlich forensisch wichtigste Substanz?
Alkohol? Mhm. Na, das hatten wir ja angesiedelt zwischen sedierend und stimulierend, je nach Dosis.
Im Sinne von, ja, kann man das so sagen, mit der Dosis anregend, stimulierend und sedierend, ja, okay.
Ja, also jetzt stellen wir uns mal vor, du gehst auf so eine Galerieeröffnung, trinkst dir da ein Küpli und hast dann...
Das, was... Frau Höfer sich so vorstellt, andere stellen sich eher vor, ich gehe nach dem Sport mit dem Kumpel noch ein Bier trinken. Okay?
Das stellst du dir so vor. Und dann kommt ja diese angenehme, locker machende, etwas anregende Wirkung von Alkohol. Sagen wir mal, bleiben wir in deinem Beispiel. Dieses nach dem Sport ist aber eigentlich vielleicht schon eine Runde, die dann auch relativ schnell weiterzieht noch in verschiedene Barrunden oder frönt dem größeren Biergenuss. Und dann kommen ja andere Wirkungen des Alkohols mehr zum Tragen und die sind zunehmend störungsmindernd, aber auch sedierend am Ende. Ne?
Okay. Gut.
Genau. Und da haben wir auch schon ein wichtiges Learning gemacht jetzt. Also erstens ist es immer total wichtig herauszufinden, welche Person nimmt welche Substanz warum. Zweitens, welche Substanzen werden womöglich kombiniert oder in der Folge eingenommen. Und drittens, mit welcher Dosis haben wir es zu tun und haben wir es eher mit einem Intoxikationsphänomen zu tun oder mit einer Abhängigkeitsentwicklung.
Friederike, ich muss ja nochmal darauf hinweisen, in meiner Entwicklung als Psychiater haben wir uns kennengelernt, da habe ich dir viel beigebracht. Und dann gab es eine Phase, wo du mir viel beigebracht hast. Und es ist tatsächlich so, nochmal als Rückmeldung für dich, ich kann mittlerweile keinen von unseren Patienten oder Straftätern, die ich exploriere, explorieren, ohne zu wissen, dass ich ihn explorieren muss. Zu
untersuchen heißt explorieren.
Ach so, ja,
übrigens.
Also im Gespräch und das Explorationsgespräche, die Ausforschungsgespräche bei Begutachtung zum Beispiel. Aber ich kann diese Phase des Gesprächs über den Konsum von Substanzen nicht mehr führen, ohne deine Stimme im Hinterkopf zu haben. Welche Substanz, warum, in welcher Dosis, mit welchem Effekt und in welcher Abfolge? Das geht nicht mehr.
Wow.
Ja, das ist so. Das ist so.
Aber ich muss dir sagen, es gibt auch deine Stimme in meinem Kopf bei Untersuchungsgesprächen.
Gut.
Ja, schön, dass das so ist.
Gut,
ich glaube, was total wichtig ist, ist so ein bisschen zu verstehen, warum sind welche Substanzen eigentlich überhaupt problematisch?
Ja.
Denn das habe ich mich ganz oft gefragt. Also wieso ist es eigentlich schlimm, dass jemand in Anführungszeichen Drogen nimmt? Und welche Drogen sind eigentlich besonders schlimm und warum? Und ich fange einfach mal an mit Kokain, weil das tatsächlich eine der Substanzen ist, die am meisten mit Gewaltdelikten assoziiert ist. Ich hole mal ein bisschen aus, wenn ich darf. Kokain kommt aus den Coca-Blättern und ist eine Substanz, die in Südamerika verortet ist. Humboldt hat die schon entdeckt und war total beeindruckt davon, dass die in Peru lebenden Feldarbeiter tagelang arbeiten konnten, ohne zu schlafen und zu essen.
Und wo hast du das denn herausgefunden?
Hast du nicht Humboldts Reisetagebücher gelesen?
Ich habe dann nur die Vermessung der Welt gelesen.
Aber das ist ja ein Metabuch über ein Metabuch. Aber das gibt's doch jetzt auch als Comic oder als Graphic Novel. Als
Graphic Novel, genau.
Ja.
Okay, Entschuldigung. Kurzer Schlenker.
Aber das finde ich eben ganz spannend, denn genau so treten ja psychotrope Substanzen immer wieder auch in die Gesellschaft, dass irgendjemand einen Effekt sieht und denkt, das ist noch spannend, ich würde das auch gern mal probieren. Und das hat ja am Ende, wenn wir einen kleinen Sprung machen, dazu geführt, dass im vorvorherigen Jahrhundert, also in den 1870er bis 1920er Jahren oder 1930er Jahren, ganz viele prominente Intellektuelle mit Kokain hantiert haben, dazu auch geforscht haben, weil die erstmal sich für diese doch ja auch positiven Effekte interessiert haben und gar nicht erkannt haben, wie hoch das Abhängigkeitspotenzial ist und auch welche Probleme damit einhergehen können. So kam es zum Beispiel zu der Erfindung von Mariani-Wein. Das war ein leistungssteigerndes Genussmittel. Das hat auch den ersten Kokain-Millionär hervorgebracht, der einfach diesen Wein vertickt hat, der sogar der Papst getrunken hat. Ja, also einfach, um mal so ein bisschen auch wegzukommen. Genau, dass irgendwie Drogen von irgendwie Drogenabhängigen konsumiert werden und das so eine Schmuddelecke ist. Ganz und gar nicht. Außerdem gab es anscheinend auch schon früher dieses Bedürfnis des Neuro-Enhancements, irgendwie leistungsstärker zu werden. Es war auch so, dass Kokain lange gar nicht illegal war und erst so um die 1910-11er Jahre in Den Haag es eine Konferenz gab, wo die ersten europäischen Regeln gemacht worden sind, um Drogenkonsum sozusagen zu begrenzen. In der Schweiz war das aber noch lange legal bis nach dem Ersten Weltkrieg und es war auch das Land, was am längsten legal Heroin und Kokain sogar pharmakologisch produziert hat.
Ach, tatsächlich?
Ja, also in Europa. Ja. Genau. Wie kann man jetzt Kokain konsumieren? Da gibt es ganz verschiedene Darreichungsformen. Es gibt das.
Geht das anders als auf einem Spiegel mit einer Kreditkarte und dann mit einem kleinen Schein gerollt?
Ja, das wäre jetzt nasal.
Speziell
richtig,
nasal,
genau. Und deswegen sind ja auch alle Geldscheine in der Schweiz tingiert damit. Man kann es aber auch chemisch zum Beispiel mit Natriumbicarbonat verändern, dann wird Crack daraus. Das kann man rauchen oder man kann es mit Ammoniak zusammen als Base rauchen. Und dann das Rauchen ist, glaube ich, auch vielleicht spannend für Hörerinnen und Hörer, flutet sehr schnell an, weil der Weg ins Gehirn nicht über den Gastrointestinaltrakt geht, wo schon was verstoffwechselt wird. Das heißt, man ist eigentlich innerhalb von 3 bis 5 Minuten beim Sniefen oder beim Nasalinhalieren drauf intoxikiert. Man kann Kokain auch intravenös konsumieren, das wissen auch viele nicht. Und es gibt nicht so wenige intravenös konsumierende Menschen, die Kokain und Heroin zusammen applizieren als sogenanntes Cola, weil quasi erst dann das Heroin anflutet und diese mütterliche Wärme und Entspannung auslöst und danach das Kokain dann so einen Peak macht, um quasi wieder fit zu werden und aus diesem Down schneller rauszukommen.
Hast du nicht erzählt, dass das neulich mal ein Problem war von einem langjährigen Patienten von dir, der dann gestorben ist, weil das Kokain reiner geworden ist und
genau,
das zusammen konsumiert hat und dann die Schwelle zur Vergiftung überschritten war?
Genau, der hat eben, und da kommen wir auch zu Nebenwirkungen, massive kardiovaskuläre Probleme dadurch bekommen. Also das heißt, Kokain wirkt natürlich durch diese Anregung Herzfrequenz steigernd und Blutdruck erhöhend. Und es ist tatsächlich auch so, dass wenn man Herzinfarkte auf Notfallstationen bei Menschen unter 30 sieht, die Frage naheliegen sollte, haben wir denn Kokain konsumiert?
Tatsächlich?
Ja, also das kommt auf natürlich wieder die Dosis an, es kommt aber auch auf die Reinheit des Stoffes an. Und wenn man kardiovaskuläre Risikofaktoren hat, das weiß man ja oft mit 30 noch gar nicht, dann kann das passieren, wenn man dann noch wenig getrunken hat, weil man vielleicht durch das Konsumieren ja nicht so stark Durst und auch Hunger gespürt hat, kann es zu kardiovaskulären Ereignissen auch bei sehr jungen Leuten kommen.
Darf ich da mal einhaken? Mhm. Würdest du sagen, das gehört heutzutage zum Standard, bei einem unter 30-Jährigen mit Herzinfarkt zu fragen,
unbedingt,
Drogenkonsum? Und würdest du auch sagen, dass das zum Beispiel hier in Zürich am USZ in der Notaufnahme bei jungen Männern passiert?
Ja, unbedingt.
Okay.
Ja, also ich habe ja selber eine Zeit lang auf dem Notfall gearbeitet und tatsächlich auch, glaube ich, 3 Patienten erlebt, die das mitgebracht haben. Ist also erstaunlich und erschreckend häufig.
Ja, es ist spannend, weil da mal das passiert, was so häufig eben nicht passiert, dass die Psychiatrie, die also eine Spezialisierung in der Psychiatrie, die Abhängigkeitserkrankungspsychiatrie sozusagen Input gibt für die internistische Medizin. Sonst ist es ja häufig umgekehrt. Aber gut, okay, prima.
Also wir haben dieses Risiko beschrieben. Es gibt noch andere Risiken. Ein ganz großes psychisches ist die Entwicklung von einer Depression in der Situation, wo man nicht konsumiert, mit Anhedonie, mit Phasen, wo man einen extremen Nachschlafbedarf hat, aber auch durch eine Veränderung im Botenstoffsystem, was Belohnung moduliert im Gehirn, also im Dopaminstoffwechsel, ein ganz großes Problem, nämlich dass normale Stimuli keine Freude mehr auslösen können.
Ja? Das haben wir ja in dem Podcast, in der Podcast-Folge gehört, wo es auch um Chemsex ging, den du so schön hauptsächlich bestritten hast, wo das ja auch ein Thema ist, dass der Effekt da auch ganz besonders zu spüren ist, dass dann die Wirkung nachlässt und man unbefriedigt sozusagen zurückbleibt, obwohl man eigentlich weiß, früher klappte es doch.
Genau. Und hier ist auch wieder wichtig, wird Kokain zum Beispiel wochenendbasiert im Partykontext konsumiert und am Sonntag dann diese Erschöpfung rausgeschlafen, dann kann sehr lange ein Konsumverhalten stattfinden, was zumindest kompensiert ist, was auch keine Dosissteigerung nach sich zieht und deswegen auch halbwegs finanzierbar ist. Kommt es aber dazu, dass immer häufiger täglich konsumiert werden muss, um überhaupt morgens in die Gänge zu kommen, zur Arbeit zu gehen, dann lässt der Effekt auch schneller nach und es muss immer mehr konsumiert werden. Und dann ist es so, dass in den Nicht-Konsum-Phasen einfach ein ganz starkes, deprimiertes Syndrom vorherrscht, das bis zur Suizidalität auch reichen kann. Es ist auch ganz schwer dann umzulernen, wenn man dann abstinent wird und eine Entwöhnungsbehandlung macht, wieder durch normale, lustbereitende Stimuli, die auch zu empfinden. Genau. Kokain kann auch Psychosen machen und löst da gern diesen, auch glaube ich in der Szene recht bekannten, Dermatozoon-Wahn aus. Das heißt, die Leute haben das Gefühl, Käfer krabbeln über ihren Körper. Deswegen kann man auch Hochdosis-Langzeitkonsumenten das so ein bisschen an der Haut ansehen, weil die überall aufgekratzte Pickelchen und so haben, weil die sich dann anfangen, so richtig zu jucken.
Wobei der Dermatozoon-Wahn, also kleinfigürlich, beweglich, könnte ja auch ein delirantes Syndrom sein.
Könnte auch sein. Sehr schön.
Ein Sternchen.
Da kriegst du unbedingt ein Sternchen. Ja. Nee, werde ich auch demnächst fragen bei meinen Assistenzärzten, was ist denn differenzialdiagnostisch noch zu beachten? Genau. Ja, Kokain kann auch Angst- und Panikstörungen begünstigen. Ist ja auch klar, ne? Herzfrequenz steigt, Blutdruck steigt, Stresslevel steigt. Vielleicht kommen so paranoide Wahnvorstellungen dazu. Das heißt, auch wenn man diese Störung antrifft in der Therapie, sollte man Konsumverhalten erfragen. Es kann kognitive Störungen machen in Aufmerksamkeit, Fokus, Exekutivfunktionen und natürlich in Abhängigkeit führen. Ein Nebenproblem, gerade beim Kokain, aber auch bei allen psychotropen Substanzen, was wir vielleicht hier kurz ansprechen können, sind immer die Streckmittel.
Ja.
Ja.
Also die Substanz, die beigegeben wird, um entweder es besser verkaufen zu können auf dem illegalen Markt oder die notwendig sind, um die Substanz dem Körper zuzuführen als Trägersubstanz in illegal hergestellten Tabletten oder per Rezept, Betäubungsmittelrezept verordneten Substanzen.
Exakt. Insofern würde ich jetzt so ein bisschen provokant sagen, Medikamente, die unter bestimmten Laborbedingungen hergestellt sind, zu missbrauchen, ist auf der Seite zumindest sicherer, als Straßensubstanzen zu kaufen. In Zürich muss man tatsächlich sagen, dass der Reinheitsgrad höher als 50% ist. Das heißt, die Qualität ist sehr, sehr gut, was natürlich aber auch die Abhängigkeitsproblematik nochmal höher sein lässt.
Der Zürcher gönnt sich eben was, gell? Lassen wir das so stehen?
Das lassen wir so stehen. Es gab in der Vergangenheit ganz große Probleme, weil Levamisol beigemischt war. Das ist so ein Antiwurmmittel. Das sieht eben ähnlich aus wie das Kokainpulver. Und das hat ganz massive neurologische Nebenwirkungen ausgelöst und Blutbildstörungen. Also dass zum Beispiel bestimmte weiße Blutkörperchen nicht mehr gebildet werden. Und daran sind auch viele, Menschen gestorben. Also man sollte auf jeden Fall auch sich überlegen, was man da konsumiert. Gut, wo wir bei den Stimulantien sind, kommen wir vielleicht kurz noch zu den Amphetamin- und Methylphenidaten, auch wenn wir über die kurz schon geredet haben. Eigentlich synthetisiert im Labor als Hanno für Asthma Bronchiale, weil Methylphenidate die Wirkung haben, man sagt, dem Spasmolyse zu machen. Das heißt, dass so Krämpfe in der Lunge quasi sich lösen. Und dann hat man aber auch festgestellt, die wirken super gegen Narkolepsie, bei depressiven Zuständen und bei übermäßigem Alkoholkonsum als Antikatermittel. Und hat deswegen das dann auch im Zweiten Weltkrieg, das haben wir auch schon mal gehört, als Pervitin eingesetzt, um die Soldaten wacher und
Panzerschokolade.
Richtig. Aggressiver zu machen. Ab den 50er Jahren wurde ein zunehmender Missbrauch festgestellt, auch von den pharmakologisch hergestellten Methylphenidaten, die zur Behandlung von ADHS eben eingesetzt worden sind, sodass es ab den 70er und 80er Jahren dann zu den Reglementierungen gekommen sind und diese Medikamente heute unter dem Betäubungsmittelgesetz verortet sind.
Da fällt mir ein, wir könnten die Dorothea Stiefel nochmal einladen zur Frage. Gibt es eine tatsächliche problematische Zunahme der Verordnung dieser Substanzen bei Kindern und Jugendlichen wegen des ADHS? Mhm. Oder ob sie, also wie sie dazu steht. Das ist ja ein Problem für die Kinder- und Jugendpsychiatrie, zunehmend auch fürs Erwachsenenalter, weil wir ja alt gewordene Patienten kennenlernen, die das noch nehmen. Das ist eine spannende Frage, weil ich habe da gar keinen Standpunkt zu. Aber das war nur eine Fußnote. Mach doch weiter. Du bist so schön vorbereitet. Du hast wieder schön Literatur zusammengetragen. Sehr gut. Freut mich. Macht Spaß. Weiter.
Weiter im Text. Wie wäre es mit Alkohol?
Ja, Alkohol.
Also viele, die mich kennen, wissen, dass ich Alkohol immer gerne mehr problematisiere, als das vielleicht so angenehm ist. Ja, und ich mache auch schon mal gern mit meiner Familie den Audit Weihnachten. Das ist ein Risikoprognoseinstrument der WHO, um einzuschätzen, ob der Alkoholkonsum, den man hat, schon problematisch ist.
Wollen wir das jetzt hier machen?
Das machen wir lieber nicht, okay. Denn ich würde sagen, ich sitze gleichzeitig auch im Glashaus. Aber ich wollte das so einleiten, um zu sagen, Alkohol ist einfach eine Noxe. Es ist ein Nervengift sozusagen und man vergisst das so ein bisschen, weil es a, eine legale Substanz ist und zweitens eine oder die gesellschaftlich am meisten ritualisierte Substanz. Das wissen wir auch, wenn wir Aperos machen oder in irgendeinen Kulturkontext uns begeben. Dazu gehört immer, dass es irgendwie ein Gläschen gibt oder man auf etwas anstößt. Und deswegen ist es auch gar nicht so leicht, unkommentiert keinen Alkohol zu trinken.
Was ja für viele alkoholproblematisch oder problematisch Alkohol konsumierende Personen ein Problem darstellt, weil es so weit verbreitet ist, man fällt auf, wenn man es nicht tut.
Genau, dann wird man so als Frau auch gerne gefragt, bist du schwanger oder warum trinkst du nicht? Und das ist ja eigentlich schon ja eine Frage, die man sich wirklich abgewöhnen sollte, denke ich. Ja, also ich glaube, weil die meisten Menschen wissen, wie Alkohol wirkt, gehen wir darauf nicht genauer ein. Ich erzähle was ein bisschen über Krankheitsrisiken von Alkohol. Und die sind eben nicht nur die, dass die Leber in Anführungszeichen davon kaputt geht, sondern wir haben ein erhöhtes Risiko für alle gastrointestinalen Krebserkrankungen. Also Speiseröhre, Magen, Kolonkarzinom, Rektumkarzinom. Und auch Pharynx. Also das heißt quasi die Strukturen, die direkt im Halsbereich sind.
Und ich glaube, man führt das tatsächlich auf einen direkt schädigenden Effekt der giftigen Substanz an der Schleimhaut zurück. Gell?
Genau. Und es ist natürlich nicht so, dass wenn man ab und an mal ein Gläschen Wein trinkt, man sofort Krebs bekommt, sondern es ist auch hier wieder die Dosis und die Zeit, die da zusammenwirken müssen. Aber das Risiko für arterielle Hypertonie, also eins der wesentlichen kardiovaskulären Risiken, Bluthochdruck steigt und auch für hämorrhagische Ereignisse, also Schlaganfälle und solche Dinge. Und das Risiko bei Hochdosis Alkoholkonsum für Verletzungen im Haushalt ist erhöht.
Weil man so tendenziell intoxikiert ist.
Ja, Das ist sie ist die Kellertreppe heruntergefallen. Oh, okay. Genau.
Wie ist denn das mit erhöhtem Risiko für Diabetes?
Das gibt auch eine Assoziation, aber die ich jetzt zuerst genannt habe, sind sozusagen die relevantesten Risikoentwicklungen. Auf der anderen Seite ist so, dass Patienten oder Menschen, die so ein Hochrisiko-Alkoholkonsum haben, eigentlich nicht auffallen, bis es wirklich Probleme gibt. Und dann schlagen sie eigentlich als erstes in den Hausarztpraxen auf. Und zwar meistens entweder mit irgendwelchen Zipperleien, die entstanden sind, oder mit dem Wunsch nach Krankschreibung, weil sie nicht mehr aus dem Bett kommen. Deswegen würde da eine große Verantwortung auch bei den Hausärzten liegen, das anzusprechen und gegebenenfalls eigentlich auch eine Therapie anzubahnen in einer fachspezifischen Einrichtung.
Der Hausarzt als Gatekeeper.
Genau.
Also muss er früh detektieren, was das Problem ist. Du hast jetzt gar nicht das erwähnt, was ich damals in meinem neurologischen Fremdjahr, die neurologischen Folgeerscheinungen des Alkohols.
Da sind wir aber dann wirklich schon
speziell.
Ja, und auch bei Auswirkungen, die im Rahmen von einer Alkoholabhängigkeit häufig anzutreffen sind, aber das auch nicht selten. Also ich habe einen Patienten, der langjähriger Alkoholiker ist leider und neben Phasen der Abstinenz immer wieder schwere Rückfälle hat und der kommt jetzt so in die Altersrichtung 60+.
Ja.
Und der berichtet jetzt neuerdings über Schwierigkeiten beim Gehen, weil er die Nerven in den Füßen nicht mehr so gut also das Empfinden beim Laufen geht weg und seine Fingerkuppen sind immer wieder taub. Und das
Polyneuropathie der Extremitäten, genau.
Genau. Insofern ist Alkohol wirklich auch eine problematische Substanz in der Abhängigkeit, aber auch punktuell eingenommen ohne Abhängigkeit, wenn dadurch Hemmungsmechanismen wegfallen und deswegen überschießend reagiert wird. Und Alkohol ist ganz, ganz oft in Gewaltdelikte involviert.
Und zwar in allen Konstellationen, sowohl bei Tätern als auch bei Opfern. Das muss man dazu sagen. Die Alkohol, also wo war das neulich, sagte jemand, wenn du dich vor Gewalt schützen willst, trink kein Alkohol und halt dich von Familienmitgliedern fern. Also das sind also kriminologisch die beiden relevantesten Aspekte, die eine hohe Assoziation haben. Also viel Aggression innerhalb von familiären Strukturen, wie auch immer das begründet ist. Aber wenn dann Alkohol noch dazu kommt, ist es ein großes Problem. Und das sind sozusagen die zwei Säulen der Kriminologie. Wenn man die im Griff hätte, hätte man einen guten Teil von Straffälligkeit, Aggression, sage ich mal, Delinquenz im Griff. Gut.
Ja, und die jungen Männer noch, ne?
Ja, gut.
Ja. Und wenn eben die jungen Männer im familiären Nahbereich auch noch betrunken sind.
Du meinst, Familienfeste sind ganz problematisch?
Ganz problematisch.
Dafür kommt es dazu häufig relativ wenigen Schlägereien auf Familienfesten. Also, dass die Familienfeste immer Stress bedeuten und Konflikte aufbrechen schon. Aber dass sie in Schlägereien münden.
Du, lass uns das doch mal als Weihnachtsfolge vermerken.
Ja, okay. Wie man den Weihnachtsstress am besten überwindet.
Oh, Weihnachten ohne Gewaltdelikte.
Ja, machen wir. Ist gut.
Sehr schön. Gut, ich komme jetzt mal zu was Dämpfendem, Opioiden.
Okay.
Wieso sagen wir Opioide und nicht Opiate? Weil die Opiate eigentlich nur die pflanzlichen, morphinhaltigen Präparate sind und die im Labor hergestellten eben unter den Oberbegriff Opioide fallen. Und Opioid bedeutet hier Substanzen, die an Opioidrezeptoren im Körper andocken können. Das ist eine sehr heterogene Substanz aus dem Alkaloid des Schlafmonds. Ich sage das sehr gerne, weil ich stelle mir dann immer so schöne rote Blumen vor. Ja, richtig. Auch Opioide kann man auf all den Wegen konsumieren, wie wir das für Kokain schon besprochen haben, haben hier aber andere Wirkungen. Wenn man eine Toleranz entwickelt hat, und das ist ganz wichtig, weil zuerst machen Opioide vor allem, dass man sich übergeben muss, weil sie eben auch an gastrointestinalen Rezeptoren andocken, dann aber eine Wirkung, die euphorisierend ist und ein ganz intensives Wohlbefinden auslösen können, Schwere, Sorglosigkeit, Zufriedenheit, Wärme. Oder wie in der Szene gerne gesagt wird, so ein geborgenes Gefühl wie in Mutters Schoß. Das meine ich jetzt nicht psychoanalytisch problematisch, sondern mütterliche Wärme. Und da wird auch deutlich, dass Menschen, die vielleicht durch Vernachlässigung im häuslichen Aufwuchsszenario zu wenig abbekommen haben davon, auch eine höhere Vulnerabilität haben, wenn sie mit der Substanz in Kontakt kommen, sich vielleicht zum ersten Mal so richtig gut zu fühlen in der Welt und dann auch den Konsum fortsetzen zu wollen.
Kann man den Effekt der Substanz durch therapeutische Beziehung kompensieren?
Würde ich sagen, nein.
Das reicht nicht, ne?
Es reicht nicht, weil ich glaube, das würden auch ja viele Menschen so beschreiben, dass sie vielleicht in ihrer Partnerschaft so eine Nähe erleben oder mit ihren Kindern, aber nicht in normalen Freundschaften diese Art wirklich von Geborgenheitsgefühl entsteht. Und eine therapeutische Beziehung ist am Ende ja auch eine, die gar nicht mit körperlichem Kontakt einhergeht, was man auch weiß, dass das ganz wichtig ist, um bestimmte Botenstoffe auszuschütten, Endorphine, die das begünstigen, dass man sich so geborgen fühlt.
Eine lebenslange seelische Narbe, wenn man die Kinder nicht behütet aufwachsen lässt.
Tragisch, tragisch, tragisch. Ja. Insofern ist aber die Frage, wieso sollten denn dann diese Menschen nicht auch diese Substanzen konsumieren dürfen? Und ich finde, das ist auch eine sehr gute Frage. Aus diesem Kontext heraus hat sich die Opioid-Agonistentherapie entwickelt, die quasi illegal hergestellte schmutzige Substanzen durch legal hergestellte pharmazeutische Substanzen ersetzt, aber eben diesen Effekt auch weiter imitieren kann. Das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen Substitution mit Methadon, was vor allem Rezeptoren, wie soll man das sagen, abdeckelt, aber nicht so gut dieses Wärmegefühl auslösen kann wie andere Opioide, wie zum Beispiel Sevrolong oder sowas. Und deswegen ist aus suchtspezifischer Sicht auch total wichtig, verschiedene Opioide anzubieten in der Agonistentherapie, damit die Menschen eigentlich genau das bekommen, was sie suchen. Das reduziert massiv auch illegalen Beikonsum. Und eine gut durchgeführte Opioid-Agonistentherapie kann dazu führen, dass Menschen als Opioidabhängige gar nicht auffallen und im ersten Arbeitsmarkt als Familienväter oder Mütter ihren anderen gesellschaftlichen Säulen nachgehen und sich alle 4 Wochen dieses Medikament abholen.
Okay.
Und ich glaube, das ist, ich sage das auch nochmal so deutlich, weil man aufgrund der großen Opioid-Szenen, Berlin Zoo, Platz Spitzletten in Zürich, Bilder im Kopf hat, die so gar nicht dazu passen. Und eigentlich ist das die Abhängigkeit, die man mit am besten behandeln kann.
Wobei man sagen muss, das sind ja alte Bilder, ne? Platz Spitz, Bahnhof Zoo, Christiane F. Da hat sich ja viel getan, gerade die substitutionsgestützte Therapie hat ja, es war ja ein Segen für Abhängige. Und wir sind ja in Zürich und der große Mann, der verantwortlich war für diesen Trend auch anzustoßen, der ist ja jetzt leider gestorben.
Ja, Herr Uchtenhagen.
Herr Uchtenhagen.
Ja, dazu können wir eigentlich auch mal eine Folge machen.
Platzspitzszene und die Entwicklung in Zürich. Ja, können wir machen, gut.
Vielleicht trotzdem noch kurz dazu, Opioid-Agonistentherapie ist eine gute und wichtige Sache und ich glaube, man muss es auch so betonen, wenn man mal in Frankfurt Hauptbahnhof umsteigt, dann bekommt man ja schon das Gefühl, dass das da nicht so ganz gut gemacht wird. Und wenn man die Opioid-Epidemie anschaut, die im Moment in den USA vonstatten geht, wo man einfach mal so als epidemiologische Zahl sagen kann, seit 2016 sterben mehr Menschen an Opioidabhängigkeit in den USA als an HIV und Schusswaffen oder Autounfällen, dann ist das ja alarmierend und es gibt eigentlich eine gute Behandlung.
Was ist der Grund, warum wir es in Europa noch nicht so erleben? Weil die Verschreibungspraxis von Schmerzmitteln eine andere war, weil das ist ja in den USA der Einstiegsweg gewesen. Ne?
Genau, sehr schnell eigentlich in diesem WHO-Stufenschema bei Schmerzbehandlungen auf Opioide umzusteigen. Ja, ich glaube, das liegt daran, dass hier erstens ein bisschen weniger forsch Schmerzbehandlung gemacht wird und kalkulierter.
Okay.
Dass die Menschen aber auch mehr in Behandlung sind und ein Arzt eher merkt, dass es in eine problematische Richtung geht. Aber auch, dass wir besser behandeln in Europa und dieser große Harm-Reduction-Ansatz hier viel mehr verankert ist.
Das ist ein strukturelles Problem des amerikanischen Gesundheitswesens.
Absolut.
Okay.
Ja. Noch ein wichtiger Punkt anzusprechen, warum forciertes Entziehen von Opioiden ganz gefährlich sein kann. Das ist zum Beispiel manchmal bei Gefängnisaufenthalten so, weil, wie wir gehört haben, diese Rezeptoren ubiquitär vorhanden sind und die Bindung im Atemzentrum im Gehirn kann zu einer sogenannten Atemdepression führen. Das heißt, das Gehirn sendet keinen Einatemreiz mehr an die Lunge. Und wenn man die Toleranz verloren hat, dann können schon vorher konsumierte Dosen, die total unproblematisch waren, auf einmal diese Atemdepression auslösen und es kommt zur sogenannten Überdosis, die tödlich verlaufen kann und das passiert auch immer wieder. Auch da hatte ich 2017 einen Patienten, bei dem das genauso passiert ist, im Übertrittsmanagement aus dem Gefängnis in eine Wohneinrichtung, wo er ein paar Tage eben nicht in einem institutionellen Kontext war und sich überdosiert hat und gestorben ist.
Der hatte entzogen im Gefängnis,
genau.
Sollte austreten in eine weiterführende Einrichtung und musste überbrücken,
genau.
Und hatte in sein altes zum Konsummuster,
ja.
Und da, ah, ja, siehst du.
Also deswegen, das sind auch Sachen, die passieren, okay. Und nicht nur im Lehrbuch stehen. Gut, trotzdem machen wir mal weiter im Text. Ich glaube, eine ganz wichtige Geschichte ist, dass wir kurz noch über Cannabinoide reden. Denn,
also ich sag mal so, in der Psychiatrie triffst du ja heutzutage keinen jungen Patienten, bei dem man nicht davon ausgehen muss. Also, dass jemand kein Cannabis konsumiert, ist ja bei jungen Leuten eher selten, oder?
Es ist bei jungen Leuten eher selten, aber es ist tatsächlich auch zum Beispiel bei Menschen, die an Schizophrenie erkrankt sind, so, dass die Cannabisprävalenz bei über 50% liegt. Und da können wir vielleicht von der Seite einsteigen. Die Menschen, die sich mit Cannabinoiden und Cannabis befasst haben, wissen, es kann Psychosen auslösen oder halluzinatorische Zustände. Und deswegen gab es früher so die ganz klare Haltung, jemand, der eine Schizophrenieerkrankung hat, der darf auf keinen Fall Cannabinoide konsumieren. Das ist immer gefährlich.
Möchtest du mal deine Haltung kundtun, wie du zur Legalisierung von Cannabis stehst?
Also prinzipiell bin ich, glaube ich, bei vielen Substanzen für eine Teillegalisierung, die aber differenziert sein sollte. Auf der einen Seite sollte, finde ich, der Staat eine klare Haltung einnehmen, zu sagen, welche Substanzen sind gesundheitlich gefährlich. Ich finde zum Beispiel, dass man eher Cannabis legalisieren sollte als Alkohol, weil ich Alkohol gefährlicher finde.
Und an dem sozialmedizinischen Aspekt ist Alkohol die viel problematischere Substanz.
Genau. Was man auch sagen muss, ist, dass sehr, sehr viel Geld in den letzten 20 Jahren in den Kampf gegen Drogen gesteckt worden ist und nur etwa 20% der Summe in Therapien und man überhaupt nicht weitergekommen ist. Also illegale Märkte zu bekämpfen, hat sich als Strategie nicht besonders positiv erwiesen. Wenn man Substanzen teillegalisiert, führt das natürlich dazu, dass sich der Markt anders regulieren würde.
Das ist ein ganz pragmatischer Ansatz.
Also ich glaube auch, dass Moral in dieser Debatte...
Ja, viel am Platz, ne?
Richtig.
Ja, absolut. Ja, aber nochmal zu der Haltung, du als Psychiaterin und als Spezialistin für Abhängigkeitserkrankungen. Wie siehst du das mit dem Cannabis? Also tatsächlich ist es so, den meisten, die Cannabis konsumieren, haben damit ja kein Problem. Es wird eingebaut in Lebensstil und so weiter und es verliert sich irgendwann auch, wenn man vielleicht dem Alter entwächst. Manche machen es dauerhaft. Aber die große Gruppe von durch Cannabis angestoßenen Psychotikern, die sind ja ein Problem.
Ja, das ist diese Huhn-oder-Ei-Frage. Also wie viele Psychosen werden wirklich durch Cannabis als monokausale Ursache ausgelöst? Und ich glaube, wenn ich so ganz einfach runterbrechen soll, dann würde ich sagen, was sehr schlecht ist, wenn man sehr früh sehr viel, sehr potentes Cannabis konsumiert, ne? Weil das junge Gehirn ist noch sehr vulnerabel und möchte sich eigentlich ausdifferenzieren. Und wenn so mit 15, 16 ein täglicher Hochdosiskonsum stattfindet, dann ist das sehr, sehr ungünstig. Nicht nur für Psychoserisiken, sondern auch für amotivationale Zustände,
genau.
Und so.
Das muss man auch nochmal sagen. Es ist ja nicht nur für diesen Krankheitsbereich relevant, sondern es macht ja auch andere Probleme entweder deutlicher oder schiebt auch da was an. Du hast es mit der Amotivationalität genannt, also die Antriebsarmut, nicht aus dem Bett kommen, nicht in die Gänge kommen, nur rumhängen und so weiter. Das ist ja ein Phänomen bei unterschiedlichen psychiatrischen Störungsbildern oder auch Persönlichkeitseigenschaften. Genau, okay?
Also deswegen würde ich sagen, ein punktueller Konsum möglichst spät ist viel vertretbarer als früher Hochdosiskonsum. Und da sollte man, finde ich, als Eltern oder als Schule oder so auch was dazu sagen. Und da kommen wir auch zu einem Stichwort, was vielleicht am Ende hier auch noch eine Rolle spielen sollte. Und das ist eben eine Erfahrung zu entwickeln, wie man psychotrope Substanzen richtiger und falscher gebrauchen kann. also Konsumkompetenz zu erwerben. Aber vielleicht nochmal zum Cannabis. Man weiß, dass etwa nur 1 von 11 Personen, die Cannabis probieren, auch eine Abhängigkeit entwickeln. Und ich finde das immer so ein bisschen wichtig, dass man sich auch diesen Range so klar macht. Auf der anderen Seite, es gibt so ein gewisses Problem jetzt auch durch die Entwicklung des Marktes, dass die Potenz von Cannabis sich in den letzten 10 Jahren fast verdoppelt hat weltweit. Und das ist natürlich einfach ein Problem, weil all die Risiken dadurch auch schneller hervortreten können. Es gibt noch eine Zahl, die ich vielleicht zu dieser Psychoseinduktion sagen kann. Und zwar ist es so, dass man insgesamt etwa 5000 männliche Heavy-User von Cannabinoiden Abstinenz machen müsste, um einen Patienten in der Psychoseentwicklung zu schützen. Ja, also ich finde, dieser Range zeigt, dass Cannabis tatsächlich Psychosen auslösen kann, aber eben es ein selteneres Phänomen ist, als wir durch den Bias, dass wir fast nur mit Menschen mit Schizophrenie zu tun haben bei uns in der Einrichtung, sehen. Genau. Vielleicht noch ganz kurz zu dieser Cannabinoid-Geschichte. Es gibt ja die Idee der Selbstmedikationshypothese. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass so ein schizophrener Prozess einhergeht einerseits mit Psychosen, mit Anspannung, Ängsten, Schlafstörungen, Halluzinationen. Da ist es nachvollziehbar, dass es angenehm ist, hemmende Substanzen zu nehmen, wie Cannabis oder auch Alkohol. Und andererseits geht es auch in den Residualphasen mit Anhedonie und Antriebsarmut einher. Insofern ist auch nachvollziehbar, dass dann dort aktivierende Substanzen missbräuchlich eingesetzt werden. Ja, also dass Menschen, die diese Erkrankung haben, versuchen selber rumzutricksen, um besser durch die Erkrankung zu kommen, ist eigentlich sehr nachvollziehbar. Und wenn man dann sagt, und dann nimmt der auch noch Drogen und das kriegt so ein antisoziales Geschmäckle, dann finde ich das sehr unfair.
Ja.
Ne? Weil wenn du eine Erkältung bekommst, machst du dir ja auch einen Ingwer-Honig-Tee. Und man muss sagen, dass wir ja dann auch kommen und sagen, hier, wir haben tolle Antipsychotika, was ja im weitesten Sinne auch nichts anderes ist, mit Chemie von außen auf Chemie innen einzuwirken.
Ich lasse das mal so stehen. Es ist ein bisschen provokant, aber gut.
Gut.
Wir arbeiten auch mit psychotropen Substanzen, hast du recht. Denn auch Psychopharmaka sind psychotropen. Hast du recht. Gut.
Ich würde deswegen auch sagen, dass es ein paar Patienten gibt, die im schizophrenen Residuum durchaus von CBD, also legalem Cannabis, profitieren, um aus dieser Anhedonie so ein bisschen rauszukommen. Das sollte man aber immer gut in eine therapeutische Arbeit einbetten und auch unter gesicherten Strukturen ausprobieren. Gut, ich glaube, damit sind wir so ein bisschen...
Was haben wir gemacht? Wir haben Kokain gehabt, Alkohol, Cannabinoide und
Methylphenidate. Genau, man könnte jetzt nochmal diese ganzen im Chemsex eingesetzten Substanzen diskutieren. Da verweisen wir gerne auf die entsprechende Folge. Vielleicht noch ein kurzer Satz eben zu, wo wird es jetzt forensisch relevant? Nämlich einmal, weil wir in der Intoxikation spezifische Substanzauswirkungen haben, die mit Enthemmung und Paranoia einhergehen. Also wo man gewaltbereiter ist, vielleicht auch, weil man sich angegriffener fühlt. Oder die chronisch problematisch sind, weil dadurch eine chronische Reizbarkeit entsteht und auch bestimmte Geldsorgen entstehen durch die Beschaffung, je nach Substanz. Und da wären wir dann bei dem ganzen Thema Beschaffungsdelinquenz, was auf der einen Seite klassisch anfängt mit Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, aber dann auch in so Sachen wie Dealerei, Schmuggel und so weiter gehen kann. Und auf der anderen Seite haben wir die Folgedelinquenz, nämlich Aggressionsdelikte, Straßenverkehrsdelikte durch Trunkenheitsfahrten oder Delikte, die dann dadurch entstehen, dass man sich in einer bestimmten Szene bewegt, wo eben diese Themen einfach in einer höheren Frequenz aufeinandertreffen. Ein Risiko vielleicht noch, was man auch ansprechen muss, ist ein erhöhtes Risiko für Sexualdeliktsbegehung auch, weil der Einsatz von verschiedenen psychotropen Substanzen durch die Enthemmung als dynamischer Risikofaktor auch für die Begehung von Sexualdelikten gilt. Deswegen ist hoffentlich jetzt deutlich geworden, dass es total wichtig ist, in forensischen Kontexten eine gute Substanzanamnese zu machen und wirklich zu verstehen, welche Substanz macht was und nicht einfach immer zu schreiben, polytrope Substanzabhängigkeit.
Kurzer Schlenker, allerdings muss man auch dagegenhalten, nicht nur weil jemand sagt, er ist zum Tatzeitpunkt betrunken gewesen oder hat Alkohol konsumiert, ist das deswegen auf die Substanz zu attribuieren? Das muss man sich auch sehr genau angucken. Wie hängt denn Konsum mit Straffälligkeit zusammen?
Absolut, denn jemand, der zum Beispiel eine Alkoholabhängigkeit hat, hat mit einem relativ hohen Promillewert noch gar kein Intoxikationsphänomen aufgewiesen.
Okay, gut. Tour de force durch die psychotropen Substanzen. Und jetzt kommen wir zum Schluss.
Und ich bin gespannt, was du für einen Tipp heute mitgebracht hast.
Ich bin wieder dran. Ich bin auf ein kleines Büchlein gestoßen, das heißt, Wer hat Bambi getötet? Autorin ist Monika Fagerholm, eine Finnin, die offenbar in Finnland sehr bekannt ist, die jetzt irgendwie mit diesem Buch auf den deutschsprachigen Markt kommt. Das ist eigentlich ein ganz schönes Buch, weil es viel erzählt über Kindheit und Jugend in, es geht um Rich Kids, die eine Party feiern und es passiert was und wie die Vorstadt-Idylle von Helsinki durch dieses Ereignis irritiert wird und wie die ganzen beteiligten Eltern, die Jugendlichen damit umgehen. Das ist echt cool und es ist eine interessante Mischung aus, es ist punkig, es ist tragisch, es ist so eine Coming-of-Age-Geschichte plus es ist auch witzig und es ist auch gar nicht sehr lang und mir hat das großen Spaß gemacht und es ist auch ein bisschen lehrreich, weil für mich liegt sozusagen dieser Zeitraum und diesen Zeitraum der jugendlichen Entwicklung hin zum Erwachsenenalter jetzt zu erleben, bisschen fern und deswegen war es ganz hilfreich, auch um jugendliche Straftäter ein bisschen besser zu verstehen.
All die so Bambis.
Ja, wer Bambi eigentlich ist, verrate ich jetzt nicht.
Ja, bitte nicht spoilern, ja.
Genau, aber es ist gut gebaut und kann ich empfehlen. Wer hat Bambi getötet? Monika Fagerholm.
Vielen Dank. Und damit sind wir am Ende von dieser Folge.
Okay, dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Und wir nehmen jetzt erstmal eine psychotrope Substanz zu uns und bestellen einen Kaffee.
Tschüss.
Tschüss.